Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Augenfarbe kann man daraus ablesen, aber auch, ob man zum Beispiel eine Veranlagung hat zu Gallenstein oder zu einem Herzinfarkt, sogar wie viel Ohrenschmalz man produziert. Das alles kann man ablesen an unserer DNA. Und mit dem genetischen Phantombild sollen Ermittler bald in Deutschland noch mehr über Tatverdächtige rausfinden können. Jetzt wollen wir uns das Ganze nochmal einschätzen lassen aus rechtsmedizinischer Sicht. Und zwar mit Marc Makito-Benecke, der ist Kriminalbiologe. Schönen guten Abend, Marc.
Einen wunderschönen guten Abend.
Marc, das Bundeskabinett hat heute diesen Gesetzesentwurf verabschiedet. Du siehst das kritisch. Warum?
Ja, also kritisch würde ich nicht sagen, aber ich bin ein hemdsärmeliger Mensch, der sehr viele praktische Fälle halt hat. Ne? Also wir haben jetzt sind bei Fall 1700 irgendwas oder so. Und in den meisten Fällen spielt das genetische Phantombild, wie ihr das vorhin schon eingespielt habt, halt einfach keine so eine große Rolle, weil du könntest natürlich auf diese Ohrenschmalz-Sache tatsächlich gehen, wenn du jemanden in Hotels verfolgst oder so. Aber will man da seine Zeit wirklich mit verbringen oder mit der Augenfarbe oder der Haarfarbe, die jeder kinderleicht ändern kann und die vielleicht auch von der Überwachungskamera auch nicht wieder rausgerechnet werden können durch irgendeinen Filter? Also es ist wirklich eher eine praktische Frage. In den Niederlanden ist das ja schon ganz, ganz lange erlaubt. Mhm. Und da wird es trotzdem kaum angewendet. Ein anderes Verfahren hat sich als viel, viel aussagekräftiger erwiesen. Das ist wahrscheinlich jetzt auch interessanter, was die neue Gesetzgebung angeht. Nämlich, dass du unbeteiligte Verwandte aus der Datenbank ziehen kannst. Zum Beispiel bei MyHeritage, wo Millionen von Menschen schon freiwillig einzelne Teile ihrer Erbsubstanz haben einspeichern lassen. Ich auch. Mhm. Und dann, wenn du eine Spur am Tatort hast, kannst du in dieser Datenbank gucken, ob jemand eine ähnliche DNA hat. Und das muss natürlich erstmal erlaubt werden, weil alle haben es freiwillig gemacht, nur der Täter oder die Täterin vielleicht nicht.
Ach so, da umgekehrt geht man dann quasi ran, okay.
Genau.
Ja, ich meine, du sagst jetzt gerade, ne, du bist hemdsärmlich, du bist ein Mann aus der Praxis, du hast eigentlich den Eindruck, andere Methoden sind vielleicht genauso gut oder vielleicht sogar besser geeignet, um da weiterzuhelfen. Was wären denn noch Alternativen? Wir haben auch schon mal mit dir in Deutschlandfunk Nova drüber gesprochen, ich kann mich dran erinnern, über diese sogenannte Isotopenanalyse. Was ist das zum Beispiel?
Genau, also ich will nur mal sagen, diese Verwandtschaftsanalyse, die ist super, ne? Wenn erstmal genügend Leute freiwillig ihre Erbsubstanz in eine sozusagen legale Datenbank dann einstellen, nicht sozusagen, sondern tatsächlich legal, dann hast du natürlich ein sehr mächtiges Werkzeug. Aber die Isotopenanalyse beruht darauf, dass das insbesondere, was du an Flüssigkeiten aufnimmst und in deinem Essen ist ja auch immer Wasser drin, das stammt häufig aus der Region. Also selbst wenn du die ganze Zeit nur Fertignahrung isst, dann hast du ja immerhin dir das Wasser entweder im Kaffee oder im Tee oder sonst wo zubereitet. Und diese Bestandteile sind in jeder Region auf der Welt ein bisschen verschieden. Jetzt brauchst du wieder eine Datenbank natürlich. Also wenn du jetzt einen Knochen aufsägst oder irgendwo nachschaust, wo sich eine Leiche, bevor sie eine Leiche war, aufgehalten hat, dann kannst du gucken, wo sie räumlich-zeitlich war. Also wann war sie wo, in welcher Region, in der Tschechischen Republik, in Nordeuropa. Manchmal kann das auch eine ganz kleine Region sein, wo seltsame chemische Bestandteile oder seltene oder nicht so seltene, aber in einer seltenen Zusammenstellung mit anderen auftreten. Und dann hast du immerhin schon mal einen Hinweis, wo du nicht gucken brauchst oder wo du mal gucken solltest. Das zusammengenommen mit allem anderen, Handyüberwachung, da kann man natürlich mittlerweile auch massenhaft räumlich-zeitliche Bilder liefern und einigen anderen Methoden, knüpft eigentlich schon ein wirklich richtig hartes Netzwerk, dass wenn man das ausschöpfen möchte, eigentlich sehr leicht die Ortung von Menschen oder das Bewegungsbild von einer jetzt toten Person darstellen kann.
Ah, okay, das heißt, du würdest empfehlen, so eine Kombination aus unterschiedlichen Ermittlungsmethoden. Also zum Beispiel, eben Handyüberwachung und dann diese Isotopenanalyse und noch ein paar andere Sachen?
Ja genau, so wird das eigentlich auch gemacht. Das gab ja mal eine Volkszählung und ein Volkszählungsurteil in Deutschland, das ist schon sehr lange her. Und da haben die damaligen Juristen und Juristinnen schon ganz richtig gesagt, die Daten an sich sind gar nicht das Problem, die Verknüpfung ist das Problem. Und haben dann gesagt, da muss man vorsichtig sein, dass die Daten eben auch genügend anonymisiert erhoben werden. Aber in der Kriminalistik möchtest du es ja gerade de-anonymisieren, da möchtest du ja gerade rauskriegen, was ist. Und das ist der Trick, den auch jeder Geheimdienst anwendet. Jede einzelne Information für sich genommen ist vielleicht nicht super toll oder super treffend. scharf. Aber wenn du sie zu einem mosaikartigen Bild zusammensetzt, dann erhöht sich die Auflösung und dann kriegst du raus, was passiert. Also auch die Polizisten und Polizistinnen wenden immer mehrere Methoden an und vertrauen jetzt nicht, wie man das in so einem Science-Fiction-Krimi gerne hätte, auf ein genetisches Phantombild, wo dann echt ein Gesicht rauskommt. Also so funktioniert es sowieso nicht.
Ja, am schönsten wäre es natürlich, wenn die Ermittler sich erst gar nicht so irre lange damit aufhalten müssen, beziehungsweise schneller an der Lösung wären. Aber das Problem wird wahrscheinlich nicht so schnell zu beheben sein, oder?
Du meinst in Bezug auf das Phantombild?
Ja, überhaupt eben schneller herausfinden zu können, ob der Tatverdächtige dann auch wirklich der Täter war oder die Täterin.
Ja, na klar. Also du hast natürlich immer noch, was dann vor Gericht eine Rolle spielt, die Frage, hatte diejenige Person überhaupt ein Motiv und eine wirklich in dem Moment die Gelegenheit, die Tat zu begehen, weil anders darfst du jemanden gar nicht verurteilen. Das ist allerdings für uns als Kriminalbiologen und Kriminalbiologinnen jetzt gar nicht so wichtig, weil wir natürlich nicht für die Juristen und Juristinnen mitdenken. Das heißt, wir müssen erstmal das Fundament gießen für den Fall aus möglichst vielen Säulen. Wie du schon vorhin meintest, je mehr Methoden man anwendet, umso stabiler, umso solider ist das Fundament. Darauf baut die Polizei sozusagen das Haus. Das steht auf diesem Fundament. Und dann kommt am Ende noch eine rechtliche Beurteilung. Das wäre dann sozusagen wie, wenn die Familie einzieht in das Haus, ob sie dann auch gefällt oder nicht. Also das sind völlig getrennte Phasen. Und wir beschäftigen uns sozusagen nur kauzig mit den Mosaiksteinchen und den Säulen des Fundamentes. Und das war es auch schon.
Naja, aber es ist eben eine wichtige und grundlegende Arbeit. Vielen Dank, Marc, an dich für die Erklärung. Schönen Abend noch. Das genetische Phantombild soll kommen. Kriminalbiologe Marc Benecke hat es uns nochmal eingeschätzt hier in Deutschlandfunk Nova, wie man das Ganze bewerten kann. Er empfiehlt an sich lieber ein paar andere Ermittlungsmethoden und er hat es erklärt in Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova Update.